SWR 2 Forum. Körperkult oder Körperkultur, warum wollen wir stark sein? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Kaum einer hat das Ideal vom gestalteten Körper so konsequent vorgelebt wie Arnold Schwarzenegger. Mit Muskelmasse und Willenskraft schaffte er es von ganz unten nach ganz oben. Heute ist schon jeder achte Deutsche Mitglied in einem Fitnessstudio, Tendenz steigend. Die wenigsten sind Bodybuilder im engeren Sinne, aber alle wollen ihre Körper straffer, muskulöser und sportlicher machen. Warum eigentlich? Warum legen so viele Menschen Wert auf Körperkraft, obwohl sie im Alltag nicht kräftig sein müssen? Und wieso ist es erstrebenswert, unter dem Bürohemd ein Sixpack zu tragen? Dazu diskutieren die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu Melanie Sanyal, der Kulturwissenschaftler Jörg Scheller und der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Herr Suchsland, der Film ist nicht notwendigerweise ein Abbild unserer Wirklichkeit, aber oft genug ein Spiegelbild unserer Wunschvorstellungen. Ein straffer Bauch, ein trainierter Bizeps gehören heute zur Grundausstattung fast aller Kinohelden, jedenfalls in kommerziellen Publikumsfilmen. Trügt der Eindruck oder ist heute ein solides Hanteltraining mindestens so wichtig wie eine gute Schauspielausbildung?
Ja, ich glaube, das gehört dazu. Das ist wahrscheinlich wirklich noch wichtiger. Gleichzeitig ist das auch eine Art der jeweiligen Stars, sich in irgendeiner Form zu präsentieren und sich einzuordnen. Man kann ja digital heute alles machen. Also man könnte auch digital irgendwelche Muskeln aufblasen oder überhaupt erstehen lassen. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel so ein Actionheld eigentlich aus der Steinzeit wie Tom Cruise, der einer der wenigen ist, dessen Filme sich noch an die Gesetze der Physik halten. Der ist ja dann jemand, der sehr großen Wert darauf legt, dass er diese Stunts selber macht, dass er das alles wirklich kann, dass er gefährlich lebt und dass er natürlich die dazu nötigen Muskeln auch hat. Insofern geht es um Authentizität und vielleicht ist der Körper etwas, was authentischer wirkt als alles andere, zum Beispiel auch als das Schauspiel. Und das hat schon für Schwarzenegger in jedem Fall gegolten.
Herr Scheller, Sie haben das Kunststück geschafft, Ihre Doktorarbeit über Arnold Schwarzenegger zu schreiben. Scheller porträtiert nicht die Privatperson, heißt es da im Klappentext, sondern den bildgewaltigen Mythos Schwarzenegger. Geisteswissenschaftler, die wir sind, blicken von ihrem geistigen Olymp gern mit etwas Herablassung auf Muskelberge, selbst wenn es gewaltige Muskelberge sind. Mythos und Muskeln, Herr Scheller, wie passt das zusammen?
Herr Suchsland hat da gerade schon den Begriff authentisch erwähnt. Man kann sicherlich sagen, dass eben der Körper, die Muskeln, so etwas wie ein letzter Hort des Authentischen sind in einer Welt, in der fast alles simuliert werden kann. Es ist natürlich eine gewisse Ironie der Geschichte, dass diese Muskelmassen wiederum selbst quasi künstlich erzeugt worden sind. Also das Authentische ist heute künstlich und da sind wir eigentlich direkt beim Mythos. Mythen sind Geschichten, die wir uns ausdenken, die nichts mit der empirischen Realität zu tun haben müssen. Geschichten, die wir uns erzählen, um irgendwie Sinn in die Welt zu bringen. Und da kann man sagen, dass vielleicht die Muskeln auch so ein Mythos der Moderne sind, mit dem wir gewissermaßen die Realität, die uns umgibt, also die simulierte, die technologische Realität, konterkarieren.
Also wenn ich mit den Muskeln spiele, erzähle ich etwas?
Absolut. Also der Begriff Körpersprache, den kann man eigentlich ganz wörtlich nehmen. Wir erzählen unablässig etwas mit unseren Körpern. Wir sind unablässig Schauspieler. Also ich habe immer betont, dass Schwarzenegger eigentlich nicht andere spielt, sondern immer auch sich selbst spielt. Also man sieht in den Filmen sehr schön, dass er selbst in Rollen wie der eines Geistesriesen doch immer noch mal den Bizeps nicht so hervorscheinen lässt, um zu zeigen, ich bin da eben doch auch Schwarzenegger, ich bin dieser Körper. Ja. Also wir sind alle Schauspieler in und mit unseren Körpern.
Frau Sanyal, Sie beschäftigen sich in Ihrer wissenschaftlichen wie journalistischen Arbeit besonders mit dem weiblichen Körper. Ist Muskeltraining um der Muskeln willen jetzt eigentlich vor allem so ein Männerding oder ist das ein umfassenderes, geschlechterübergreifendes Phänomen?
Es ist überhaupt inzwischen ein geschlechterübergreifendes Phänomen. Als ich Jugendliche war, da war es für Mädchen überhaupt nicht wichtig, stark zu sein. Inzwischen alle Jugendlichen, also auch die Mädchen und die jungen Frauen, gehen auch ins Fitnessstudio, wollen auch stark sein. Allerdings ist es tatsächlich gegendert. Also es ist immer noch so, dass Frauen tendenziell abnehmen wollen, gehen deshalb ins Fitnessstudio. Männer wollen Muskelmasse aufbauen. Da gibt es sozusagen andere Normen, die da greifen. Aber Ich möchte auch nochmal auf dieses Authentische kommen, denn es ist ja, wenn wir uns Schwarzeneggers Körper angucken, so sehen ja nicht Körper aus, die viel arbeiten. Da muss man ja dran arbeiten, damit der so aussehen kann. Ich habe vor kurzem eine Ausstellung gesehen über Männer im Ruhrgebiet. Die hatten ganz andere Körper, obwohl die harte körperliche Arbeit gemacht haben. Also da werden andere Muskelpartien aufgebaut und ja auch dieser Gedanke des Authentischen. Wir haben ja immer so das Gefühl, wir müssen arbeiten dafür. Ne? Also wir gehen ins Fitnessstudio und mit viel Schweiß und Arbeit können wir uns diesen Körper erarbeiten. Und die Hormone, die dann irgendwie gespritzt werden oder genommen werden oder die Präparate genommen werden, die werden ja fast mit Naserümpfen von uns angeschaut. Das ist nicht echt genug, das ist nicht authentisch genug. Was natürlich Quatsch ist, weil das geht ja fließend ineinander über. Und dieselben Hormone werden ja auch hergestellt, wenn wir zum Beispiel heftig körperlich arbeiten. Dann produziert der Körper sie halt nur selber.
Wir wollen mal versuchen, das Phänomen des Bodybuildings auch in seinen sanfteren Formen, wo es nur um Bauch, Beine und Po geht, zu diskutieren. Schwarzenegger eignet sich da als Chiffre für dieses Phänomen, weil er eben so typisch ist. Wir haben aber auch mehr als nur ein feuilletonistisches Interesse am Thema. Die Fitnessbranche mit ihren inzwischen 9000 Studios setzt in Deutschland über 5 Milliarden Euro um. In der Gruppe der 15- bis 65-Jährigen ist jeder fünfte Mitglied in einem Fitnessstudio und trainiert dort sogar regelmäßig und ist dann nicht nur Karteileiche. Damit ist diese Form der Kraftentfaltung beliebter als Fußball, Turnen oder Tennis. Gibt es dafür eine plausible Erklärung, Herr Scheller?
Also es gibt eine Erklärung, die Frau Sanyal eigentlich auch schon erwähnt hat, nämlich die, dass unser Körper mit Blick auf Arbeit weitestgehend nutzlos geworden ist. Natürlich brauchen wir einen Körper, um am Bürotisch sitzen zu können oder um irgendetwas in die Computertastatur zu tippen. Aber das ist nicht mehr vergleichbar mit den Arbeiten, die ein Körper früher zu leisten hatte. Das heißt, der Körper hat eigentlich das gleiche Schicksal erlebt wie die moderne Kunst. Kunst stand früher in ganz bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen, hatte ganz bestimmte Funktionen, hat bestimmte Aufträge erhalten und die fielen in der Moderne dann weg. Das heißt, die Kunst im herkömmlichen Verständnis wurde gleichsam nutzlos. Auch unser Körper sind gewissermaßen nutzlos geworden. Das heißt, wir können damit experimentieren. Wir können sie neuen Bedeutungszusammenhängen zuführen. Und ein Zusammenhang ist eben beispielsweise die Kraft. Die Kraft ist nichts, was wir unbedingt brauchen. Und gerade das macht sie jetzt wieder so attraktiv. Es ist ein Kann, es ist kein Muss mehr.
Aber es gibt ja neue Normen tatsächlich. Also Körper sind ja unser größtes Statussymbol geworden. Wir senden ja ständig, das ist ja eben auch schon erwähnt worden, wir senden ja ständig Botschaft mit unserem Körper. Zum Beispiel, wie viel Zeit und Geld wir in unseren Körper investieren können. Und um ins Fitnessstudio zu gehen, das ist ja irgendwie harte Arbeit. Da braucht man überhaupt die Zeit für.
Das Interessante in dem Zusammenhang ist, dass diese Fitnesscenter-Körper, die Sie völlig zu Recht als eigentlich Normkörper beschrieben haben, jetzt ihrerseits schon wieder als old-fashioned, als klischeehaft angesehen werden. Zurzeit ist der heiße Trend Functional Training auch außerhalb von Fitnesscentern. Man geht wieder in den Wald, man macht Urban Training, man trainiert in Häuserschluchten, man trainiert mit dem eigenen Körpergewicht und man präsentiert sich da auch bewusst in der Öffentlichkeit damit. Also dieses klösterliche, tempelhafte des Fitnesscenters ist ein bisschen außer Mode geraten. Würde aber sagen, ich glaube nicht, dass wir da rauskommen, dass wir quasi mal nicht normierte oder normfreie Zonen erreichen werden, wann immer man da irgendetwas praktiziert im Bereich des Körperlichen oder irgendwo sonst, entstehen Normen, die dann wieder gebrochen werden. Und solange dieses Spiel der Normen oder auch ein Wettbewerb der Normen, jetzt mal liberal gedacht, gegeben ist, habe ich da gar nicht so große Probleme damit, dass da Normen bestehen.
Allerdings muss man, glaube ich, auch sagen, dass so ein Paradox diesem Körperbild innewohnt. Statussymbol finde ich ein sehr wichtiges Stichwort, denn tatsächlich ist alles, was wir nach außen zeigen, natürlich in erster Linie eine Selbstpräsentation. Wir sind auf einer permanenten Bühne in der Gesellschaft und der Körper ist ein ganz wichtiger Teil des Agierens. Insofern ist auch jeder dann ein Schauspieler, nicht nur Schwarzenegger oder Tom Cruise. Was man aber ja sagen muss, ist, dass dieser Körper, der da gezeigt wird, in einem bestimmten Sinn gar nicht authentisch authentisch ist, auch wenn ich das Wort am Anfang eingeführt habe, aber das Authentische ist ja unauthentisch. Es wird nämlich gemacht, es wird produziert, es ist künstlich. Sowohl die Muskelkraft, die erst erzeugt wird im Studio, vielleicht noch mit irgendwelchen Dingen, die wir dann einnehmen, die legal sind oder nicht legal sind. Ich glaube, wir werden über Drogen sprechen müssen in dem Zusammenhang auch. Aber dann gehört natürlich dazu, dass es einen fließenden Übergang gibt zu dem ganzen Bereich der Schönheitsoperationen, also des künstlich erzeugten, künstlich verbesserten oder perfektionierten Körpers und auch zu dem Bereich der Prothesen, die ja nicht mehr nur Prothesen sind, die wir haben müssen, weil wir irgendwelche Defekte ausgleichen müssen, sondern Prothesen, die wir absichtlich eben zum Beispiel als ein künstlicher Busen, als aufgespritzte Lippen, die wir absichtlich uns zu eigen machen und für die wir viel Geld bezahlen. Also dieses gekünstelte, prothesenhafte, des scheinbar natürlichsten, nämlich des Leibes, des eigenen, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein.
Muss man da nicht ein Stück weit unterscheiden zwischen Selbstoptimierungen, die man irgendwo einkauft, wie beispielsweise Schönheitsoperationen oder eben wirklich der Arbeit im Fitnessstudio, wo man tatsächlich selber Zeit und Energie investieren muss und das und zumeist in relativ sinnfreien Verrichtungen?
Das ist ja eine relativ deutsche Unterscheidung. Ne? Also das Gute ist ja das, wo wir für arbeiten, wo wir für schwitzen. Das Böse ist das, was wir uns kaufen. Nein, das sage ich. Also genau. dass sozusagen wir in Deutschland das sehr, sehr stark unterscheiden und ganz lange auch irgendwie heftigst unterschieden haben. Also es gibt so eine von Boys irgendwie über Schönheitsoperationen irgendwie Buttonlifting, also einen Arsch hochkriegen. Und aus den 60er Jahren. Und heute ist es aber, es verschiebt sich langsam. Also Schönheits-OPs werden gesellschaftskonformer, auch in Deutschland. Und das hat wirklich, und da möchte ich nochmal zurückkommen auf Herrn Suchsland, also wirklich diese Brust-OPs sind ja die sozusagen in die Gesellschaft hineingekommen sind. Also Silikonimplantate waren ja das, wo wir plötzlich alle über Schönheits-OPs gesprochen haben. Und das ist auch total interessant, weil plötzlich sollte der Busen groß werden. Der sollte ja vorher klein sein. Also der gute Busen war der kleine, der sportliche Busen. Und das war ja auch rassistisch aufgeladen. Also ich weiß, am Anfang des 20. Jahrhunderts haben die in Amerika noch gesagt, wir wollen nicht, dass die ganzen Jüdinnen nach Amerika kommen mit ihren großen Busen. Und irgendwie, das ist irgendwie, dann wird das amerikanische Volk irgendwie, kriegen die groß, also die Jüdinnen und irgendwie schwarze Frauen mit ihren großen Busen wurden wirklich rassistisch ausgeklammert. Mit den Silikonimplantaten gab es plötzlich das Ideal des großen Busens. Und wir reden, und auch das ist gegendert, wir reden bei Silikon immer nur von Frauen. Männer haben auch Silikonimplantate, zum Beispiel im Hoden. Da reden wir aber nicht drüber. Mit denselben Risiken übrigens auch.
Wie im Hoden?
Also Silikon ist ja eh eine ganz gefährliche Sache. Und wir haben ja immer noch diese Verbindung des wahren, schönen, guten. Also ne, die schönen Menschen, die optimierten Menschen sind irgendwie auch die glücklichen Menschen, die guten, die perfekten Menschen. Weshalb es immer noch so die Idee gibt, wir werden auch glücklicher dadurch. Also jedes Fitnessversprechen kommt mit, dann bist du ein glücklicherer Mensch. Dann wird dein Leben ein besseres, wenn du das erreichen kannst.
Sie sehen in den Zusammenhängen eigentlich, wie progressiv Bodybuilding eigentlich von Beginn an war. Denn Bodybuilding in institutionalisierter, professioneller, organisierter Form entsteht erst in den 1940er Jahren. Und was Bodybuilding wirklich von herkömmlichen Körperkulturpraktiken, Sportpraktiken unterschieden hat, ist, dass Männer begonnen haben, ihren Brustmuskel gezielt zu trainieren. Das heißt, auch die Männer bauen einen quasi monumentalen Busen auf. Und in der Tat wurden sie genau deswegen von den Gewichthebern verspottet und belächelt. Die haben gesagt, die Bodybuilder, das sind eigentlich Boobybuilder. Ja? Ein echter Mann, der arbeitet nicht an seiner Brust. Auch da hat die Brust flach zu sein.
Das ist total interessant mit der Brust, weil ja irgendwie gerade bei den ganzen irgendwie Hormonen, die nehmen, ganz viele von den Bodybuildern ja auch tatsächlich dann diese großen Busen bekommen und dann auch Brust-OPs bekommen, wo wir ja ganz wenig drüber reden, über Brust-OPs bei Männern oder zum Beispiel über Brustkrebs bei Männern und diesen Körper, den sie sich ja mit Schweiß aufgebaut haben, der wird dann chirurgisch bearbeitet und dann sind sie weniger authentisch, was ja so eine ganz gemeine, perfide Umkehrung ist.
Darf ich hier mal ein ganz, ganz lautes Warum reinfragen? Weil, warum machen die das? Irgendeinen Sinn muss es ja haben, aber es ist nicht der sportliche Sinn. Also ein Bodybuilder ist im Grunde ein grässlicher Sportler. Der kann nicht laufen, der kann nicht kämpfen, der kann auch nicht wirklich Gewichte hochheben, der kann im Grunde nur in seinen Maschinen sitzen und dafür sorgen, dass immer mehr Muskeln kommen, meistens auch noch mit Nahrungsergänzungsmitteln und einer fürchterlichen Diät, die jedem Gourmet irgendwie auf den Magen schlagen würde. Warum macht man das?
Naja,
ist das Pop? Ist das Kultur?
Showbusiness.
Ja?
Ja, es ist Business und es ist Show. Also ein bisschen muss man ja sagen, gibt es schon Vorläufer des modernen Bodybuilding. Es gibt natürlich diese Idee des stärksten Manns der Welt, der im Zirkus und Varieté-Shows auftrat. Und das gab schon im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich auch früher. Es war also immer Stärke, natürlich auch als ein scheinbar archetypisches männliches Merkmal, war etwas, was auch ausgestellt wurde, was auch mit dem Körper verbunden wurde, der ausgestellt wurde als nackter Männerkörper. Nämlich der muskulöse Männerkörper, der starke Männerkörper, der darf dann auch öffentlich nackt sein. Ansonsten eher nicht. Und dann geht es natürlich darum, dass eine Gesellschaft unter anderem dadurch stabilisiert wird, eine demokratische Massengesellschaft, dass es einen Showbetrieb gibt, eine im weitesten Sinn Unterhaltungsindustrie, die alle verbindet, wo alle drüber reden können, die über die Massenpresse verbreitet wird. Und da sind dann die Bodybuilder, glaube ich, Showstars, wie zum Beispiel auch Schauspieler. Und das geht ja in jemanden wie Arnold Schwarzenegger nahtlos ineinander über.
Mir ist die These noch ein bisschen zu unterkomplex mit der Schaustellerei, weil de facto sind die wenigsten Bodybuilder Vorbilder, sind die wenigsten Bodybuilder wirklich berühmt. Es war eigentlich nur Schwarzenegger, der es wirklich in den Mainstream geschafft hat. Ich würde da noch hinzufügen wollen, dass es im Bodybuilding um noch sehr viel anderes geht. Also nicht nur darum, um etwas darzustellen, quasi eben so eine öffentliche Figur zu werden, sondern Bodybuilding hat auch starke Züge eigentlich einer mönchisch-asketischen Praxis.
Also ja, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Aber
in der Öffentlichkeit geht es doch um die Muskeln. Und da finde ich, ist schon eine Verschiebung in dem Idealbild des öffentlichen Mannes, auch im Kino. Wir haben vorhin von den Brüsten, die dann plötzlich größer werden, bei Frauen gesprochen. Bei den Männern tauchen ja solche Figuren mit Muskeln, Männer mit Muskeln, die vor allem über körperliche Stärke funktionieren, auch in den frühen 80ern ziemlich plötzlich auf. Da gibt es Sylvester Stallone, auch neben Schwarzenegger. Da gibt es auch jemanden wie Bruce Willis, der dann plötzlich mit diesem Hemd herumläuft, wo man seine Schultern und seine Muskeln viel besser sieht. Davor, denken wir mal dran, gibt es Leute wie Steve McQueen. Der ist dann das männliche Idealbild in den 70er Jahren. Also was ganz anderes. Woher kommt diese Verschiebung?
Ich glaube auch tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo so Geschlechterrollen sich langsam anfangen aufzulösen. Das ist so ein Festhalten an, das ist aber phänotypisch besonders männlich, das ist besonders weiblich. Es ist ja auch jetzt so, wenn ich auf die Straße gehe, wir haben in Deutschland 3 Geschlechtseinträge inzwischen. Ich kann Menschen viel klarer unterscheiden als in den 70er Jahren. Wenn ich also einfach nur phänotypisch, wenn ich mich umgucke. Und das ist interessant, also so ein Suchen nach neuen Sicherheiten. Und aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit diesem Gedanken zu tun, wir können unseren Körper verändern, wir können wirklich direkt etwas bewirken. Wir sind dem Staat, wir sind der Gesellschaft, dem irgendwie Kapitalismus ausgeliefert sozusagen, aber über unseren Körper haben wir Kontrolle. Also auch dieses Ganze, was Foucault so als Selbsttechnologien beschreibt.
Und es hat was Politisches, nicht? Also
total,
die frühe 80er sind ja auch der Zeitpunkt, wo Helmut Kohl plötzlich regiert, wieder die CDU in Deutschland, wo in Amerika Ronald Reagan regiert. Man darf es nicht vergessen, Thatcher in England. Also plötzlich die Neokonservativen kommen.
Und Schwarzenegger auch in die Politik ja irgendwann gegangen ist.
Genau.
Schwierig. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, weil die Bodybuilder eigentlich über die, ich sag mal, postmoderne, hybride Kultur ins Licht der Öffentlichkeit treten. Es geht in den 60er und 70er Jahren los. Also es ist Andy Warhol, der sich für Bodybuilding zu interessieren beginnt. Schwarzenegger wird im Whitney Museum of American Art als lebendige Skulptur ausgestellt.
Die beiden kannten sich, Schwarzenegger und Warhol.
Genau, die beiden waren befreundet. Also ich glaube, dieser Link zwischen, sag mal, Neokonservatismus, Neoliberalismus und Bodybuilding, Muskeln auf der einen Seite und so etwas wie eine Auflösung, Hybridisierung auf der anderen Seite in 60er, 70er Jahren, die ist so nicht ganz haltbar. Ich glaube, da gibt es keine stabile Bedeutung zwischen diesen Körperbildern und politischen Bildern. Wenn man sich Schwarzenegger genau anschaut, in den 70er Jahren, den Körper, den er da präsentiert, dann ist es ein Pin-Up. Das ist eine Pin-Up-Figur. Das ist quasi ein gewaltiger Busen, ist eine schmale Taille. Er lässt sich für einen schwulen Magazin ablichten. Er hängt mit dieser queeren Entourage von Warhol in der Factory rum. Also ganz so stabil scheinen mir diese Beziehungen zwischen Politik Nein. und Muskeln es nicht zu sein.
Darf ich da nochmal kurz einhaken? Weil Sie beschreiben ja in Ihrem Buch über Schwarzenegger, Herr Scheller, Schwarzenegger und Warhol als Brüder im Geiste. Wieso? Mhm.
Naja, weil es zwei Figuren der Popkultur und der Postmoderne sind, für die Persönlichkeit und Person wirklich vom griechischen Persona kommt, also von der Maske. Eine Maske, die man sich aufsetzt, ein Selbst, das man entwirft, ein Subjekt, das man wird. Da geht es nicht um eine stabile Essenz der Person, sondern geht es um eine Performance. Also das sind zwei Charaktere, die sich quasi neu finden, auch neu erfinden, an sich selbst arbeiten. Warhol hat auch intensiv Fitnesstraining betrieben, die ständig in der Öffentlichkeit Masken tragen und mit diesen Masken dann tatsächlich verschmelzen. Bei Schwarzenegger weiß kein Mensch mehr so recht, was ist er eigentlich? Ökoaktivist, Bodybuilder, neokonservativer, liebender Familienvater. Waffen, ja, genau. Ja, er hat sich für strengere Waffengesetze in Kalifornien damals eingesetzt. Auch da ist es nicht ganz so einfach. Also das sind wirklich, finde ich, sehr hybride Figuren der Postmoderne, wo diese starken Zuschreibungen problematisch sind.
Aber er ist doch vor allem ein schlauer Showmaker. Da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Aber also in der Person, in der Öffentlichkeit trägt jeder eine Maske. Das ist schon mal klar. Warum aber bei jemandem wie Schwarzenegger der Körper zur Maske wird? Nicht etwa das Gesicht, nicht etwa ein öffentlicher Diskurs. Man muss ja dann sagen, Warhol schafft Kunst und wirklich nicht in erster Linie Kunst, die viel mit Bodybuilding zu tun hat. Er löst den Kunstbegriff auf oder führt ihn zu einer neuen Stufe. Wo tut Schwarzenegger das? Schwarzenegger ist dann schon anders. Wenn überhaupt, ist er selbst das Kunstwerk hier. Das war Warhol bis zu einem bestimmten Grad natürlich auch mit der Maske, wenn man so will, die er öffentlich trägt, seine Perücke, sein Make-up und das alles. Ich würde aber da jetzt wieder umgekehrt diesen Vergleich nicht zu sehr strapazieren. Gucken wir mal auf die Filmkarriere von Schwarzenegger. Die ist schon sehr interessant, wenn wir uns diese ganzen Filme anschauen.
Er fing an mit Herkules. Dann hat er, glaube ich, diesen Bodybuilder Film gemacht, Pumping Iron, und dann kam aber ganz schnell Conan.
Genau, also und dann
der Terminator.
Maschinenmenschen. Genau, ich will ja nur ein bisschen auf diese Archetypen heraus. Das sind schon immer nicht normal, ich sage jetzt mal normale Männer im Sinne eines gesellschaftlichen Konsenses der jeweiligen Epoche, sondern es sind Extreme auf eine bestimmte Weise. Es gibt ein barbarisches Extrem, es gibt ein maschinelles, also eigentlich das jeweils den Menschen überschreitende Extrem. Und dann auch so eine Figur, die ich in seiner besten und interessantesten Filme finde, Last Action Hero. Ja, das ist schon ein Film, wo er wirklich auch selbstreflexiv ist. Es ist auch gar nicht so, wenn ich jetzt Schwarzenegger ein bisschen in den politischen Kontext gerückt habe, dann sagt das nichts gegen Schwarzenegger. Es will ihn verstehen.
Also genau, ich wollte ihn auch gar nicht verteidigen, sondern tatsächlich quasi das Bild komplettieren.
Frau Sanja. Ich fand das Stichwort mit dem Pin-Up eben sehr, sehr interessant, weil es stimmt, Schwarzenegger ist auch in den Filmen, er ist immer irgendwie sozusagen das Objekt, also auch sein Körper ist Objekt, also eigentlich das, was so klassischerweise weibliche Rollen, also weibliche Körper in Filmen sind. Das ist er auch darin. Das ist interessant gebrochen und das ist auch ganz spannend. Gleichzeitig, also mir ist vor kurzem irgendwie, letztes Jahr ist ja irgendwie das Schwarzenegger-Känguru gestorben. Es gibt auch irgendwie Roger the Ripped Kangaroo, der irgendwie in Australien so unglaublich geliebt wurde, weil er halt aussah wie Schwarzenegger, wirklich einen Körper hatte wie Schwarzenegger, und dann war es auch wirklich Volkstrauertag in Australien, als er gestorben ist. Also wir projizieren auch eine große Liebe auf diese Körper offensichtlich, gesellschaftlich.
Es diskutiert im SWR2-Forum zum Thema Körperkult oder Körperkultur. Warum wollen wir stark sein? Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin und Journalistin Mitu Sanyal, der Kulturwissenschaftler Jörg Scheller und der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Wir haben jetzt vor allem immer über männliche Bodybuilder gesprochen. Es gibt auch weibliche Bodybuilderinnen und ich habe mich schlau gemacht, YouTube sei Dank. Es gibt dort auch unterschiedliche Disziplinen. Manche der Damen sehen aus wie leibhaftig gewordene Anatomiestudien. Andere in der Kategorie Bikini, das heißt tatsächlich so, sind zwar definiert in ihren Muskeln, aber immer noch recht weiblich. Warum ist das Thema Bodybuilding für Frauen scheinbar, und vielleicht ist es ja nur ein Vorurteil, weniger wichtig als bei den Männern?
Also Körperoptimierung ist bei Frauen genauso wichtig wie bei Männern oder bei allen Geschlechtern sozusagen. Das stimmt, aber es greifen andere Körperbilder sozusagen darauf. Und auch bei diesen athletischen Bikini-Modellen, das ist ganz, ganz spannend, dass die immer noch eine weibliche Inszenierung darüber machen müssen. Und die kommen ja auch immer mit Geschichten und sagen dann, was sie alles geschafft haben und wie sie trainiert haben. Und aber es muss immer noch ganz klar markiert werden, ich bin aber dabei Frau und ich mache es und werde dabei weiblicher und nicht weniger weiblich. Und das ist ganz spannend, weil wir über, und das ist ja dieses, die Körper sind ja ein so wichtiger Kommunikator sozusagen. Und ich glaube, das greift aber für alle Geschlechter. Ich denke, die Menschen, die wirklich unglaubliche Muskeln aufbauen wollen, wirklich aussehen wollen wie Arnold Schwarzenegger, die sind ja relativ selten. Aber der größte Teil der Gesellschaft möchte inzwischen Bauchmuskeln haben, am liebsten einen Sixpack, möchte Armmuskeln haben. Das muss trainiert werden. Und ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, dass wir auf Körper ja Eigenschaften projizieren, ne? Also wer dick ist, ist faul. Ist natürlich nicht der Fall, ist natürlich totaler Quatsch, aber wir laden es tatsächlich moralisch auf und charakterlich auf. Es ist inzwischen so, dass wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde und irgendwie mir einen Arm brechen würde und übergewichtig wäre, dann müsste mich mein Arzt darüber beraten, dass ich ja abnehmen kann und dass ich ja ins Fitnessstudio gehen sollte, obwohl das nichts mit der Krankheit zu tun hat. Da sind die Ärzte inzwischen von den Krankenkassen zu aufgefordert. Also auch dieser Gedanke von der Körper, der nicht optimiert ist, der liegt sozusagen dem Volkskörper auf der Tasche. Also auch da gibt es ganz neue, also nicht neue, aber auch da gibt es ganz starke Narrative. Und es gab eben das Stichwort mit den, irgendwie, die Normen sind gar nicht schlimm. Das stimmt. Also man kann damit ganz, ganz viel spielen. Aber sie sind ja sehr eingeschränkt. Und es gibt ja das, was wir sozusagen als Beauty Pain bezeichnen. Und es gab vor kurzem mal eine Umfrage irgendwie bei Frauen irgendwie, wären sie lieber dick oder würden sie lieber von einem Lastwagen überfahren werden? Und das war relativ erschreckend, weil sich die meisten dann erkundigt haben, oh, irgendwie sterbe ich denn dabei, wenn ich vom Lastwagen überfahren werde, wie weh tut's denn und wie lange dauert es ein bisschen? Also der Gedanke war, oh, dick sein ist aber viel, viel schlimmer, als von einem Lastwagen überfahren zu werden. Und da wird mir dann schon kalt ums Herz, irgendwie, wenn ich mir diese Normen angucke, die dann greifen.
Wie schätzen Sie das denn nun ein, Frau Sanyal? Ist dieser Trend zur Selbstoptimierung eher eine Folge von Zwängen oder eher doch eine Folge von Möglichkeiten, die man heute hat?
Es ist ja wie immer beides. Also ganz, ganz lange war der Körper, den wir hatten, war halt unser Körper. Und der hat ja auch so ein kleines bisschen über unsere Position der Gesellschaft entschieden, ne? Also wenn wir hässlich waren, dann war das Gott gegeben. Waren wir wahrscheinlich ein schlechter Mensch. Also das war ja wirklich die Vorstellung dahinter. Oder Krankheit war ein Zeichen irgendwie auch unserer Seele. Und wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten, darauf einzugreifen. Aber wir überschätzen diese Möglichkeiten ja auch. Die Extremform von Körperoptimierung. Wer kann sich das leisten? Wer kann das wirklich machen? Und ich muss tatsächlich sagen, der Gedanke, mehr Diversität zu sehen und auch auf andere Formen von Schönheit hinzuweisen. Also wenn ich Menschen gut kenne, die werden ja immer schöner, oder auch Schauspieler in Filmen, wenn ich die am Anfang des Filmes sehe und am Ende des Filmes sehe, die sind ja viel schöner geworden, weil ich die kennenlerne, weil ich mich in deren Gesicht hineinschaue. Und da wird sehr, sehr wenig drüber gesprochen. Es gibt ganz viele Aspekte von Schönheit. Intelligenz ist ein ganz wichtiger Aspekt von Schönheit. Und nicht im Sinne von irgendwie, ach Quatsch, es kommt auch nur auf den Geist an, es kommt nicht auf den Körper. Natürlich sind Körper für uns wichtig. Körper sind unser Interface mit der Welt. Körper sind irgendwie das, wie wir uns begegnen. Das irgendwie zu ignorieren ist ja naiv. Aber zu sagen, irgendwie Körper sind alles, ist auch Quatsch.
Ja, also zwischen ignorieren und idealisieren gibt es ja auch noch andere Wege. Und ich glaube schon, ja, dass man sagen kann, das ist doch in dieser, ja, in diesem Körperkult, nennen wir es mal so, dass darin doch auch eine Äußerlichkeit liegt und eine Verklärung des Äußerlichen in unserer Gesellschaft. Dass also Schönheitsideale hat es immer gegeben, aber dass dem alle nacheifern müssen, dass quasi jeder normale Mensch ein Supermodel werden muss, das ist doch ein bisschen merkwürdig, scheint mir.
Herr Suchsland, Sie gucken sich ja auch viele von diesen Actionfilmen an, nicht? Ja, also Aquaman, Wonder Woman, Black Panther, Doctor Strange, X-Men, Fantastic Four, ja. Iron Man, Green Lantern, Batman, Superman, und damit ist die Liste noch längst nicht abgeschlossen. Ja. Da kommt die Schönheit nur von außen.
Ja, da kommen sie nicht nur von außen. Erstmal ist das Diversity. Das kann man schon sagen. Denn wenn man da mal genauer hinschaut, dann haben wir ja da viele Figuren, zum Beispiel Black Panther. Das ist wirklich im vergangenen Jahr was Tolles gewesen. Nämlich die Selbstermächtigung der schwarzen Amerikas in Form des Superhelden. Man kann, das ist ein ganz großes Zeichen, weil es kommt natürlich nicht auf einen kleinen, netten Autorenfilm an mit einem farbigen Helden, sondern es kommt darauf an, dass wir in dem Mainstream-Kino, dass es da möglich ist, auch für ein weißes oder sonstiges gemischtes Publikum einen schwarzen Helden zu haben, der genauso viel wert ist, der genauso ein Star ist, wo seine Hautfarbe überhaupt nicht hinterfragt wird, wie wir das seit Jahrzehnten mit weißen Helden haben. Die Frauen haben sowas Ähnliches erlebt jetzt mit Wonder Woman. Man muss dann auch die Filme nicht toll finden, man muss auch nicht jeden dieser Charaktere toll finden, aber das kulturelle Phänomen ist natürlich erstmal, glaube ich, Diversity. Und es geht da schon nicht nur um Muskelkraft, sondern kommt ein bisschen drauf an. Diese ganzen Helden, Superhelden haben immer auch irgendwelche besonderen Eigenschaften. Die haben oft Fähigkeiten, die sie über die Norm hinausheben, die sie auch unterscheiden. Sie leiden auch unter diesen Fähigkeiten. Also das Besondere ist eine Last und ein Vorteil gleichzeitig. Ich finde schon, dass viele dieser Figuren faszinierend sind, weil sie ambivalent sind. Also es gibt viele Sachen, die gerade in den X-Men besonders interessant sind, aber Superhelden sind natürlich nur ein Beispiel.
Darf ich das mal verkürzen? Auch klar. Bodybuilder sind eigentlich nur Menschen?
Naja.
Auch Menschen absolut. Sind nur Menschen, absolut.
Und alle Menschen sind bis zu einem gewissen Grad Bodybuilder, nicht? Also alle bilden ihre Bodies, die Bodybuilder, die wir kennen, das ist natürlich nur die Formel 1, nicht? Also ähnlich wie im Motorsport, das ist
ja,
das
sind ja 10 Millionen Deutsche, habe ich ja gesagt, sind im Fitnessstudio.
Genau, aber ich glaube, Herr Suchsland hat noch einen ganz wichtigen Begriff aufgebracht, nämlich es geht nicht nur um Schönheit, sondern es geht eben auch um das Besondere. Und ich glaube, wir leben eben nicht mehr in Zeiten, in denen es einen einfachen Schönheitsdruck gibt, sondern eher einen allgemeinen, ich nenne es mal ganz neutral, einen Entwicklungsdruck, dass wir alle angehalten sind, uns zu verändern, uns zu optimieren, etwas aus uns zu machen, jemand Neues zu werden. Und ich glaube, man könnte sagen, wir sind übergegangen von einer Ästhetik der Schönheit zu einer Ästhetik der Interessanz. Also wir sollen interessant sein, wir sollen interessante Menschen sein, wir sollen eine unique selling proposition haben. Die klassische, die herkömmliche Schönheit, die ist ja zunächst einmal langweilig. Also das ist quasi das ewig Gute und Wahre und Schöne. Damit kommen Sie in der kapitalistischen Konsumkultur nicht wirklich weit. Sie müssen sich etwas zulegen, Erkennungsmerkmale, die Sie eben auch aus dem Schönheitskanon herausheben. Und da sind wir wieder beim Bodybuilding. Bodybuilder haben genau das gemacht. Im Bodybuilding geht es nicht um Schönheit, sondern es geht darum, wirklich aufzufallen, herauszustechen, sich auch als eine Avantgarde zu präsentieren und eben nicht nur dem Mainstream zugehörig zu sein. Und da würde ich sagen, ist die Kultur der Werbung, die Kultur der öffentlichen Bilder ganz stark drauf aus. Sei Avantgarde, stich heraus, be different, etc.
Komischerweise denke ich jetzt gerade an Arno Breker oder Josef Thorak, die Bildhauer des Nationalsozialismus. Ist das ein falscher Gedanke?
Mit Blick auf das Herausstechen, bei Breker und Co. ging es ja wirklich darum, ein völkisches, ein ethnisches, ein rassisches Ideal zu präsentieren, auf das sich eigentlich alle ausrichten sollten. Das ist in der liberalen Konsumkultur natürlich anders. Wir sind eben nicht aufgerufen, alle auf ein Ideal hinzuarbeiten, sondern es gibt eine Diversität an möglichen, sagen, Idealen. Und man wählt sich aus diesem Produktsortiment etwas aus. Was allerdings stimmt, ist, dass eine gewisse Homogenität gleichwohl gegeben ist. Und da sind wir eben so beim fettfreien, flexiblen, funktionalen Körper, der möglichst multikontextuell einsetzbar ist. Also sowohl mal in einer romantischen Komödie als auch in einem Actionfilm.
Ja, aber ich würde schon ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass es so sehr um das Interessante geht. Zum einen gibt es eine allgemeine Schönheitsnorm, die, glaube ich, schon existiert. Aber vor allem geht es um Perfektion in allen Bereichen. Und zur Perfektion gehört es einerseits, dieser allgemeinen Norm zu entsprechen und andererseits, weil das ein Teil der allgemeinen Norm ist, auch individuell zu sein, man selber zu sein. Diese Widersprüchlichkeit soll erreicht werden und das setzt die Leute ja auch permanent unter Druck. Man soll ja auch im Privatleben perfekt sein, im Beruf sowieso. Man soll in der Ausbildung perfekt sein. Einerseits soll man wissen am Anfang schon, was man werden will und das dann möglichst auch schnell und glatt werden. Andererseits sollen wir lebenslang lernen. Wir sollen außerdem noch soziale Wesen sein, aber wir sollen doch für uns selber ganz viel erreichen und uns individuell so weitgehend selbst verwirklichen. Das sind Widersprüche. Und das führen dann die Bodybuilder, wenn wir sie dann schon so zu Vorbildern machen, die führen das perfekt vor. die führen genau diesen Perfektionsgedanken in Reinform vor, weil der Körper permanent optimiert wird. Und man sieht ja nicht nur diese Performances dann bei den Wettbewerben, sondern man sieht die dann eben auch, wie sie trainieren, ganz stundenlang, Schweiß, Blutschweiß, Tränen, kann man sagen. Genau. Und da finde ich schon, sind wir nah dran, vielleicht weniger jetzt an Arno Breker als an Leni Riefenstahl. Wir sind dann schon an diesen Sportlerfiguren ihres Olympiafilms dran und diesen perfekten Menschen, wo natürlich es einerseits darum geht, eine Norm zu etablieren, jeder soll der entsprechen. Andererseits geht es aber schon darum, dass die, die vorgeführt werden, die Idealbilder dieser Norm sind, die Helden, die herausstechen, gewissermaßen die Übermenschen. Bei den Nazis gab es ja nicht nur die Norm, es gab auch die Napola, wo sozusagen die Besten der Besten zusammengeführt wurden und sich idealerweise dann auch untereinander fortpflanzen sollen.
Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper, reitend. Nicolas Sarkozy mit stolz geschwellter Brust und eingezogenem Bauch. Das lag aber mehr an der Atmung. Und natürlich Barack Obama, der hatte tatsächlich ein Sixpack und hat sich auch gern mal mit diesem ablichten lassen. Das geht schon in den Bereich der Machtentfaltung und der Machtdemonstration herein. Muskeln können auch politisch sein.
Auch politisch, aber es ist tatsächlich ja auch, wir wissen, die schönsten Menschen der Gesellschaft verdienen mehr Geld als der irgendwie die hässlichsten. Also wenn wir über den Gender Pay Gap sprechen, dann müssen wir auch über den Schönheitspay Gap sprechen, der genauso wenig fair ist und genauso wenig in Ordnung ist eigentlich. Ich glaube tatsächlich auch, dass sozusagen, es gibt ein neues Genre. Also es wird ja nicht nur Körper und Körperoptimierung verkauft, sondern es ist immer auch eine Ideologie des Lebe gesund, lebe richtig. Also ich habe in letzter Zeit mir wirklich auch diese ganzen Bücher irgendwie über Ernährung, über Sport angeguckt. Und das werden immer mehr Lebensratgeber. Es reicht nicht nur deinen Körper zu optimieren, du musst auch deinen Geist optimieren, du musst deine Ernährung optimieren, dein Gesamt. Also es greift auf das gesamte Leben über und das sind fast wie philosophische Ratgeber. Ich mag die als Genre sehr, sehr gerne.
Also im Grunde ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass wir komplexe Anforderungen an uns selbst stellen. Also, dass wir eben nicht mehr nur sagen, wir sollen jetzt in einem Bereich gut sein, wir sollen ein guter Familienvater sein oder ein guter Geschäftsmann oder ein guter Arbeiter, eine gute Arbeiterin, sondern dass wir versuchen, unser Selbstverständnis als Menschen tatsächlich zu diversifizieren und in verschiedenen Bereichen vorankommen. Problematisch wird es an dem Punkt, wo eben, ich sag mal, so eine dröge Perfektionsnorm gesetzt wird, die dann die ganze Differenz doch wieder nivelliert. Und da würde ich durchaus Herrn Suchstand zustimmen. Diese Tendenz haben wir, dass wir aller Diversifizierung zum Trotz in der Diversifizierung doch wieder nach Homogenität streben, nämlich nach dieser Perfektion. Bei den Bodybuildern sieht man allerdings sehr schön, nicht nur, dass sie nach Perfektion streben, sondern dass das auch immer scheitert. Also die Bodybuilder trainieren ja auf eine Art und Weise, dass sie dysfunktional werden. Also das sind Kippfiguren, an denen man eigentlich wunderbar studieren kann, dass der Drang nach Perfektion immer eigentlich in sein Gegenteil kippt, wenn er wirklich auf die Spitze getrieben wird.
Aber es ist ja alles mit Scheitern verbunden. Also auch die ganze Diät irgendwie Ratgeberindustrie, wenn sie funktionieren würde, müsste es ein Buch geben und dann wäre es einmal verkauft und das war's.
Also ist esoterik.
Das gehört ja auch dazu, das Scheitern, weil man sich dann weiter unter Druck setzen kann. Ich glaube schon, dass da so ein Motiv auch der Selbstkasteiung, des Masochismus eine Rolle spielt, weil es geht ja eben nicht, Sie haben das ganz schön gesagt vorhin, man soll sich Selbstbestimmung sei doch erstmal was Gutes und man müsste dann vorankommen. Nur, die Selbstbestimmung ist eben eine Selbstbestimmung, keine Fremdbestimmung. Mir kommt hier heute sehr viel dann fremdbestimmt vor. Und das Vorankommen, da muss ja auch die Norm, wer sagt denn, wann man vorangekommen ist oder wann man zurückfällt? Sagt man das selber oder sagt das einem die Gesellschaft?
Oder das sagt einem vielleicht YouTube, Herr Suchsland. Ich habe mir beispielsweise mal angeguckt, die Videos von Sophia Thiel, das ist eine sogenannte Influencerin, eine Beeinflusserin, die hat 900.000 Follower, 300 Videos bei YouTube, die hat irgendwann mal einen Wettbewerb beim Bodybuilding gewonnen. Inzwischen sieht sie wieder ein bisschen weicher aus, aber die berät nicht nur in Trainingsfragen, sondern auch Ernährungsfragen und letztlich dann auch in Fragen der Lebensführung, der Lebenshaltung. Also der Einfluss kommt aus dem Netz, der wird nicht von anderen Normgebern gesetzt, den holt man sich da einfach ab.
Aber auch bei ihr ist es ja so eine Erweckungsgeschichte sozusagen. Mhm. Ich war so krank und irgendwie, und dann habe ich irgendwie die Körperoptimierung gefunden, dann habe ich die richtige Ernährung gefunden, dann habe ich entdeckt und damit habe ich mein Leben auf den Kopf gestellt. Ist ja egal, welche dieser Geschichten es ist, ob es dann jeweils Yoga ist oder Bodybuilding ist oder irgendwie vegane Ernährung oder Rohkost oder. Also es ist immer irgendwie, ich habe den Schlüssel zu meinem Leben gefunden und ja, den kannst du auch finden.
Sinnsuche.
Haben wir eigentlich auch eine Botschaft für all die Menschen, die jetzt zufälligerweise auf dem Sofa sitzen, sich über ihren Bauch streicheln und sagen, ja, passt ja doch, und dann noch ein Bierchen und ja, vielleicht eine Tüte Chips konsumieren?
Ich habe eine, macht das, seid frei, seid gelassen, seid relaxed. Man muss dann gar nicht mit fernöstlicher Philosophie kommen, aber wer das braucht, dem kann man auch einfach sagen, nehmt das alles nicht so ernst und schaut euch lieber gute Filme an. Da gibt es ja auch Filme und Serien, die dann ganz andere Vorbilder uns zeigen. Es ist nicht so, dass das Hollywood-Kino auch nur, wenn wir das zum Maßstab nehmen, dass das immer nur die Schwarzeneggers dieser Welt vorführt oder die Tom Cruise, der ja schon fast eine Würde neuerdings dadurch bekommt, dass er eben schon so alt ist und dann manchmal doch auch ein bisschen scheitert. Scheitern, ganz wichtiges Stichwort. Sondern es gibt natürlich auch diese anderen Figuren. Denken wir nur mal an so einen Film, eine Serie wie Sharp Objects und die Figur, die da von Amy Adams gespielt wird. Das ist eine Frau, die mit sich selber überhaupt nicht zurechtkommt und nicht zufrieden ist und die trotzdem auf eine gewisse Weise Erfolg hat und ihre Mitte findet.
Ich würde sogar noch anfügen, nämlich ich würde diese These sogar noch weiterspinnen und auch den Selbstoptimierern und den Körperfettreduktionisten und den perfektionistischen Bodybuildern dann sagen, auch ihr müsst euch nicht schlecht fühlen aufgrund dieser Diagnosen, die wir hier anstellen. Also setzt euch auch nicht unter Druck, dass ihr jetzt auf die Couch zurückkehren müsst. Wir sollten uns gegenseitig überhaupt nicht unter diesen moralischen Druck setzen, sondern man kann ein absolut erfülltes, glückliches Leben haben im Gym, an der Handelbank, an der Klimmzugstange oder aber beim Binge-Watchen von Game of Thrones. Ja, also es gibt da ein plurales Angebot, aus dem man schöpfen kann. Und das sollten wir tun. Und vor allem ohne uns ständig schlecht dabei zu fühlen und das Gefühl zu haben, wenn ich diesen einen Weg wähle, dann schließe ich ja alle möglichen anderen aus.
Ich mag das Stichwort irgendwie Spaß daran haben, weil unsere Körper sind ja tatsächlich eigentlich die größte Quelle von sinnlicher irgendwie Lust, Erfreuung, die wir im Leben haben können. Und es gibt ja ganz viele Studien darüber, ne, ist dick sein, ist dünn sein, was ist gesund? Was am gesündesten ist, ist tatsächlich, wenn wir mit unseren Körpern glücklich sind. Also es ist extrem ungesund, sich zu überlegen, ich bin zu dick oder ich bin zu dünn oder ich habe zu viel oder zu wenig Muskeln und so weiter. Und ich glaube, wir sollten uns häufiger berühren. Also, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich eine Botschaft habe, irgendwie macht Sport, macht keinen Sport, berührt euch mehr. Und gerade Männer haben ein Berührungsdefizit in unserer Gesellschaft, ein massives Berührungsdefizit. Das ist viel ungesunder als, keine Ahnung, Hormone zu nehmen oder nicht.
Wir sind uns aber einig, dass zum Körper auch das Hirn gehört, ne? Und dass man Bücher lesen zum Beispiel toll ist, aber es müssen nicht Diätbücher sein.
Absolut.
Ja. Und ist das ganze Phänomen um den Körper herum, ist das nun Körperkult oder ist das Körperkultur? Darf man es geistig überhöhen oder muss man es ein bisschen belächeln?
Es ist ja die Frage, was wir unter Kultur verstehen. Kultur ist ja die Summe all dessen, was wir tun. In diesem Sinn ist es natürlich definitiv Körperkultur.
Und es ist natürlich auch Kult in dem Sinne, dass wir es überhöhen, dass wir es zu einer besonderen kulturellen Praxis, zu einer besonders privilegierten Praxis erklären. Natürlich auch nochmal bekräftigen durch diese Sendung, wo wir dem Ganzen einen sehr hohen Stellenwert einräumen. Aber ich finde, daran muss nichts Schlechtes sein. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, die ohne Kulte auskäme. Vielleicht, das ist immer eine bisschen billige These, hat es ja auch so etwas wie einen Religionsersatz. Wir brauchen Rituale, wir brauchen Askesen, wir brauchen Orte, an die wir gehen können, an denen sich nichts verändert. Das Gym ist eigentlich eine säkulare Kirche. Da gehe ich hin, da weiß ich genau, was mich erwartet. Da kann ich sozusagen an meiner Erhöhung arbeiten. Ich kann mich bestimmten Ritualen hingeben. Und diese Orte, Michel Foucault immer sehr schön als die Heterotopien bezeichnet hat, die brauchen wir tatsächlich. Und das sind moderne Kultorte. Und ich sehe nichts Verwerfliches daran, bestimmten Kulten zu frönen, solange sie keinen Zwang darstellen, solange wir frei möglichst frei diese Kulte wählen können.
Ja, aber Kult und frei sind ein Widerspruch. Und weil Sie recht haben, Herr Scheller, muss man gegen Kulte sein und gegen Religionen sein. Man muss sich emanzipieren von der Religion. Das haben wir spätestens im 18. Jahrhundert gelernt.
Auch das wurde ihrerseits zur Religion wiederum.
Auch von der Körperreligion. Nein. Das nennt man Aufklärung, Mündigkeit, den eigenen Verstand gebrauchen. Auch im Verhältnis zum eigenen und zu den anderen Körpern.
Auch daraus wurde ein Kult, das wissen Sie sehr genau. Die Aufklärung hatte natürlich wahnsinnige kultische Züge.
Ja, das sagen die Postmodernen. Die sagen
Nein. Das sagen nicht nur die Postmodernen. Die Aufklärung, auch das ist reine Empirie, führte ja im späten 18. Jahrhundert neue Kultformen ein. Ne? Die Feste des höchsten Wesens beispielsweise.
Nee, das hat aber nicht so lange Bestand wie die Macht der Kirchen und der anderen Kulte.
Also, alle Mann jetzt zurück zur Handelbank und auch Frau Sanyal, Körperkult oder Körperkultur. Warum wollen wir stark sein? Dazu diskutierten im SWR2-Forum die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, Autorin Meetu Sanyal, der Kulturwissenschaftler Jörg Scheller und der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Am Mikrofon war Thomas Ihm.